Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir fahren heute fort in unserer Predigtreihe im Lukas-Evangelium. Ihr könnt zusammen mit mir aufschlagen. Lukas Kapitel 11. Und zwar geht es heute ab Vers 14 bis Vers 32. Und ich lese zuerst mit uns den Text. Vers 14. Und er trieb einen Dämon aus, und der war stumm. Es geschah aber, nachdem der Dämon ausgefahren war, redete der Stumme, und die Volksmenge verwunderte sich. Aber etliche von ihnen sprachen: Durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Und andere versuchten ihn und verlangten von ihm ein Zeichen aus dem Himmel. Er aber, da er ihre Gedanken kannte, sprach zu ihnen: Jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet, und ein Haus, das gegen sich selbst ist, fällt. Wenn aber auch der Satan mit sich selbst uneins ist, wie kann sein Reich bestehen? Ihr sagt ja, ich treibe die Dämonen durch Beelzebul aus. Wenn ich aber die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so bleibt sein Besitztum in Frieden. Wenn aber der, welcher stärker ist als er, über ihn kommt und ihn überwindet, so nimmt er ihm seine Waffenrüstung, auf die er sich verließ, und verteilt seine Beute. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Wenn der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Gegenden und sucht Ruhe. Und da er sie nicht findet, spricht er: Ich will zurückkehren in mein Haus, aus dem ich weggegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es gesäubert und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er selbst, und sie ziehen ein und wohnen dort. Und es wird der letzte Zustand dieses Menschen schlimmer sein als der erste. Es geschah aber, als er dies redete, da erhob eine Frau aus der Volksmenge die Stimme und sprach zu ihm: Glückselig ist der Leib, der dich getragen hat, und die Brüste, die du gesogen hast. Er aber sprach: Glückselig sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und es bewahren. Als aber die Volksmenge sich haufenweise herzudrängte, fing er an zu sagen: Dies ist ein böses Geschlecht. Es fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona den Niniviten ein Zeichen war, so wird es auch der Sohn des Menschen diesem Geschlecht sein. Die Königin des Südens wird im Gericht auftreten gegen die Männer dieses Geschlechts und sie verurteilen, denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Salomo. Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona. Bei unserem Text, da fällt Lukas gleich mit der Tür ins Haus rein. Denn Jesus beginnt sofort mit einem Wunder. Und er trieb einen Dämon aus, und der war stumm. Es geschah aber, nachdem der Dämon ausgefahren war, redete der Stumme. Jesus heilt diesen stummen Mann aus, und nachdem er den Dämon ausgetrieben hat, redet er wieder ganz normal. Wenn wir Lukas' Erzählung mit der von Markus oder Matthäus vergleichen, dann sehen wir etwas besser, wo wir uns gerade befinden. Jesus ist mit seinen Jüngern nach Kapernaum gefahren und tut hier jetzt verschiedene Wunder. Wir lesen zum Beispiel in Matthäus 9, Vers 6, dass er einen Gelähmten geheilt hat. In Kapitel 9, Vers 21, dass er eine blutflüssige Frau heilte. Und gleich danach in Vers 25 weckte er die Tochter des Jairus vom Tod wieder auf. Und in Vers 29 heilt er zwei Blinde. Später redet er dort in einer Synagoge und predigt dort Gottes Wort. Und von dort aus folgen ihm dann ein Haufen Menschen. Und es wird berichtet, er heilte sie alle. So heißt es in Kapitel 12, Vers 15. Also schon ein Haufen Wunder, die bis hierher getan worden sind. Und jetzt wird dieser Stumme zu ihm gebracht und er heilt auch ihn. Also eigentlich nichts Außergewöhnliches in dieser ganzen Reihe von einem Wunder nach dem nächsten. Ich will damit jetzt auf keinen Fall das Wunder Jesu kleinreden, denn trotzdem bleibt es ein Wunder. Aber es war jetzt kein Wow-Effekt jetzt für die ganzen Menschen, die dabei waren und oh, das kann er auch. Eigentlich war es das nicht. Aber trotzdem fangen die Menschen jetzt drumherum plötzlich an, in Vers 15, das ist Zauberei. Er treibt durch Beelzebul aus, durch den Teufel. Das ist gar nicht Gottes Kraft. Das ist der Teufel. Aber Jesus kommt jetzt nicht in Erklärungsnot und weiß nicht, wie er darauf antworten soll. Nein, diese Gedanken widerlegt er jetzt absolut logisch und erklärt hier, warum das eine absurde Theorie ist, dass Jesus hier gerade durch den Teufel Dämonen austreibt. Er sagt in Vers 17, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet. Und ein Haus, das gegen sich selbst fällt, fällt. Ein Reich, das nicht zusammenhält, das hat einfach keinen Bestand. Wenn gegeneinander gekämpft wird, statt miteinander, dann bricht alles zusammen. Das wäre hier nämlich jetzt der Fall. Der Teufel würde praktisch gegen seine eigene Armee kämpfen. Und dann hat das Reich einfach keinen Bestand mehr. Und ein Haus, damit meint Jesus hier jetzt einfach Menschen, die unter einem Dach wohnen, eine Wohngemeinschaft oder eine Familie. Wenn in einem Haus nicht miteinander, sondern nur gegeneinander gelebt wird und gegeneinander entschieden wird statt miteinander, dann hat auch so eine Gemeinschaft keinen friedlichen Bestand. Das funktioniert nicht. Wie sollte dann also das Reich Satans noch weiter bestehen, fragt Jesus in Vers 18. Und bis hierhin würde es doch eigentlich schon reichen, dass jeder versteht, dass diese Beschuldigung völlig unsinnig ist. Aber Jesus setzt noch einen drauf. Er fragt in Vers 19, wenn ich aber die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben dann eure Söhne sie aus? Na, der hat gesessen, würde ich sagen. Jetzt waren plötzlich die vorigen Ankläger in Erklärungsnot. Denn Jesus erinnert seine Kritiker daran, dass einige ihrer eigenen Landsleute bereits böse Geister austrieben. Wenn also Jesus durch die Macht Satans das täte, dann würde daraus konsequenterweise folgen, dass auch die Landsleute die Dämonen durch dieselbe Kraft austrieben. Wenn sie aber durch Gott austreiben, dann müssten sie auch anerkennen, dass auch Jesus durch Gott wirkt. Aber das würden die Juden natürlich niemals zugeben. Aber wie konnten sie jetzt noch abstreiten, dass Jesu Argumentation stichhaltig war? Die Vollmacht, Dämonen auszutreiben, musste entweder von Gott oder von Satan kommen. Einer von beiden musste diese Kraft verleihen. Beide konnten es nicht tun. Wer also Jesus verurteilte, verurteilte gleichzeitig die Juden, die bereits die Geister austrieben. Lesen wir im Text weiter in Vers 20. Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Von der absurden Theorie, dass Jesus durch den Teufel wirkt, wieder zurück zur Wahrheit. Jesus wirkt durch den Finger Gottes. Matthäus schreibt in Kapitel 12, Vers 28, wo er genau die gleiche Erzählung berichtet, da schreibt er durch den Geist Gottes. Damit wird für uns verständlich, dass Jesus die Vollmacht durch Gott erhielt und durch keinen sonst. Diese Aussage muss für die Pharisäer jetzt ein sehr schwerer Schlag gewesen sein. Sie waren eigentlich stolz auf ihr theologisches Wissen, haben aber nicht gemerkt, dass das Reich Gottes, auf das sie warteten, schon gekommen war. Das Reich Gottes war nämlich in der Person des Königs zu ihnen gekommen. Die Tatsache, dass Jesus, der Sohn Gottes, anwesend war und solche Wunder tat, war der Beweis dafür. Doch das Volk wollte das nicht einsehen. Lesen wir weiter unseren Text in Vers 21. Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so bleibt sein Besitztum in Frieden. Der Starke, der hiermit gemeint ist, ist Satan selbst. Und sein Hof, von dem hier die Rede ist, ist der Bereich, in dem Satan herrscht oder eben regiert und seine Macht ausübt. Und sein Besitztum sind seine Dämonen, die in Frieden leben bzw. auf der Erde wirken und arbeiten, ohne dass sie irgendjemand dabei stört oder aufhält. Solange, bis einer kommt, der stärker ist, stärker als Satan. Dass das schon geschehen ist, versucht Jesus ihnen hier gerade zu erklären. Jesus, der Stärkere ist, hat Satan, wie es in Vers 22 dann steht, wenn der über ihn kommt und ihn überwindet, so nimmt er ihm seine Waffenrüstung, auf die er sich verließ, und verteilt seine Beute. Er hat den Satan überwunden und hat damit auch die Macht über seinen Besitz in Anspruch genommen. Und sein Besitz sind die Dämonen und deswegen kann er sie austreiben und über sie kontrollieren. Denn die Dämonen wissen ganz genau, wer Jesus ist und wissen auch über seine Macht Bescheid. In Markus 5, wo Jesus einen Besessenen heilt und auch dort berichtet wird, wo er einen Haufen Dämonen austreibt und sie danach in die Schweine schickt, da schreien davor die Dämonen zu Jesus: Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten, was haben wir mit dir zu tun? Und wir lesen von niemandem sonst in der Bibel, der Jesus persönlich genau so anspricht, als der Teufel selbst. Denn er kennt Jesus und weiß über seine Macht Bescheid. Sie wissen, dass mit dem Kommen Jesu der Herrschaft des Teufels ein Ende gesetzt ist. Auch wenn es gegenwärtig vielleicht so scheint, dass Satan noch gar nicht gebunden ist, denn er hat noch bemerkenswerte Kraft und viel Einfluss hier auf der Erde. Aber sein Ende ist schon vorherbestimmt und das Ende ist festgesetzt. Aber ich möchte heute darauf jetzt nicht tiefer eingehen, denn das wäre jetzt noch ein ganz anderes Fass, was wir heute aufmachen würden. Ich möchte aber im Text weitergehen ab Vers 24 und ich möchte den Abschnitt noch einmal lesen. Vers 24 bis 26. Wenn der unreine Geist von den Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Gegenden und sucht Ruhe. Und da er sie nicht findet, spricht er: Ich will zurückkehren in mein Haus, aus dem ich weggegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es gesäubert und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er selbst, und sie ziehen ein und wohnen dort. Und es wird der letzte Zustand dieses Menschen schlimmer als der erste. Ausgetriebene Geister, die umherziehen und dann wieder zurückkehren, aber noch ein paar Kollegen mitnehmen und es wird schlimmer als zuvor. Wie dürfen wir das jetzt verstehen? John MacArthur hat diese Verse so erklärt, dass es eben diese möchtegern Dämonenaustreiber gab, die eigentlich das Gleiche versuchten zu tun, wie Jesus es tat. Nur wurden diese Dämonen nicht wirklich ausgetrieben, sondern eher so ein bisschen auf Seite geschoben, mal kurz rausgedrängt, aber eben nicht vollständig ausgetrieben. Und die würden dann eben wiederkommen, aber mit einer ganz schönen Verstärkung. Aber damit können wir jetzt irgendwie immer noch nicht wirklich was anfangen. Und das habt ihr euch vielleicht schon seit dem ersten Vers heute gedacht. Was soll ich mit diesem ganzen Text anfangen? Man versteht vielleicht so ein bisschen, was damit gemeint ist, wenn man den Text so ein bisschen analysiert und erklärt. Aber irgendwie ganz schön alltagsfern. Dämonen existieren zwar auch heute noch und sind präsent, aber wer von uns erlebt sowas schon im Alltag? So wie wir es heute in unserem Text gelesen haben. Dass Menschen besessen sind und dann geheilt werden. Man hört vielleicht noch Geschichten von Missionaren aus Afrika oder sonst wo, dass das noch passiert und kann das dann glauben oder nicht glauben, je nachdem. Aber das Thema ist trotzdem noch fremd. Und das habe ich mir auch gedacht. Was soll ich mit diesem Text anfangen? Aber dieser Text hat uns heute noch viel mehr zu sagen, als das, was wir bisher gehört haben. Dass Jesus die Macht hat, Dämonen auszutreiben, das ist ein Fakt, den wir hier zwar herausheben können und der die Größe Gottes beschreibt, aber aus dem Text können wir heute noch was rausholen, der jedem von uns etwas zu sagen hat und der uns täglich betrifft. Aber dazu müssen wir erstmal einen Schritt von dem Text zurückgehen und ihn von einer ganz neuen Perspektive betrachten. Ein Vers möchte ich euch dazu vorlesen, in dem Paulus beschreibt im Prinzip genau diese Angelegenheit, wie es aussehen soll. Er schreibt im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 9, wie er sich freut über das, was er von den Thessalonichern gehört hat. Überall erzählen sie, wie ihr euch von den Götzen abgewandt habt, um den wahren und lebendigen Gott zu dienen. Das ist das, was Gott von uns möchte. Weg von den Götzen, weg vom Teufel, hin zu Gott. Und dann schauen wir uns jetzt mal den Text nochmal von vorne eben durch diese Perspektive an. In Vers 14 haben wir einen Mann gesehen, der von einem Dämon besessen ist, welcher ihm die Stimme nimmt. Dieser Dämon hat die Herrschaft über diesen Menschen. Das heißt, der Teufel bestimmt und regiert über sein Leben. Der Teufel sitzt quasi auf dem Regierungsthron dieses Mannes. Er tut nur das, was der Teufel will und was der Teufel zulässt. Aber in unserer Geschichte bleibt er nicht auf dem Thron sitzen. Denn Jesus heilt diesen Stummen, indem er den Dämon austreibt. Er stürzt ihn praktisch von diesem Thron herunter. Und damit ist der Mann frei und kann auch sofort wieder reden. Aber der Regierungsthron eines Menschen darf niemals leer bleiben. Irgendjemand muss diesen Platz einnehmen. Und wer das ist, das entscheidet jeder von uns selber. Das entscheidest du und ich. Wir haben es in der Hand, wer sein Leben regiert. Deswegen ist jetzt die Frage, die an uns gerichtet ist, wer regiert dein Leben? Und um diese Antwort können wir uns auch nicht drücken. Denn keine Antwort ist in diesem Fall auch eine Antwort. Das lesen wir nämlich in Vers 23. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Es gibt also nur ein für Jesus oder gegen Jesus. Es gibt keine neutrale Ausrichtung. Aber was bedeutet, mit Jesus zu sein? Wenn wir uns verschiedene Übersetzungen anschauen zu diesem Vers, dann lesen wir in Elberfelder oder Luther-Übersetzung, wer nicht mit mir ist, oder wer nicht für mich ist, oder wer nicht auf meiner Seite ist. Dieses Jahr stehen noch die Präsidentenwahlen in den USA an. Nächstes Jahr die Kanzlerwahl in Deutschland. Das betrifft uns dann wahrscheinlich etwas mehr. Und da gibt es dann verschiedene Kandidaten, die sich aufstellen lassen. Die stellen ihre Ziele, ihre Ideen und ihre Pläne vor. Bei einem von den Kandidaten sollte es dann so sein, dass ich sage, ja, das, was der oder die vorhat, das finde ich gut. Seine Meinung zu verschiedenen Themen, die gefällt mir. Seine Einstellung, sein Engagement, das gefällt mir, das passt. Ich bin für ihn, ich bin auf seiner Seite, ich möchte, dass er gewählt wird. Und das ist das, was Gott von uns möchte. Er möchte, dass wir für ihn sind, mit ihm auf seiner Seite. Er möchte, dass wir seine Interessen vertreten. Seine Anliegen sollen unsere Anliegen werden. Seine Gebote sollen wir akzeptieren und sein Wort annehmen. Und dann hängt Lukas noch eine kleine, aber sehr bedeutsame Begebenheit an diesen Abschnitt dran. Lesen wir ab Vers 27. Es geschah aber, als er dies redete, da erhob eine Frau aus der Volksmenge die Stimme und sprach zu ihm: Glückselig ist der Leib, der dich getragen, und die Brüste, die du gesogen hast. Eine Frau, die das ganze Reden Jesu bisher gehört hatte und mitbekommen hat, wie er seine Widersacher souverän besiegt hatte, die steht jetzt auf und schreit mitten in die Menge: Glückselig ist der Leib, der dich getragen hat, und die Brüste, die du gesogen hast. Sie wollte ihre Bewunderung jetzt damit bezeugen, dass sie sagte, wie wunderbar es für eine Mutter sein muss, einen solchen Sohn zu haben. Das stimmte auch. Und Christus leugnete das nicht und stritt das auch nicht ab. Aber so wunderbar es war, die Mutter Christi zu sein, in Bezug auf die Errettung eines Menschen ging es um etwas anderes. Was zählt, ist nämlich geistliche und nicht die leibliche Verwandtschaft mit Christus. Ohne der Frau zu widersprechen, zeigte Jesus, worin denn die wahre Glückseligkeit liegt. Das sagt er nämlich in Vers 28. Er aber sprach: Glückselig sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und es bewahren. Und Elberfelder schreibt in seiner Übersetzung: die Gottes Wort hören und es befolgen. Es reicht also nicht aus, Gottes Wort nur zu kennen und zu wissen, was er von uns erwartet und verlangt. Ich muss es auch leben. Ich muss es befolgen. Und wenn wir das tun, dann sitzt Jesus auf dem Thron unseres Lebens. Allerdings müssen wir ihn da auch täglich wieder hinsetzen. Indem wir uns täglich für ihn entscheiden und ihm die Freiheit geben, in unser Leben einzugreifen und ihn darüber auch zu bestimmen lassen. Ab Vers 29 spricht Jesus jetzt die Forderung von Vers 16 nochmal an. Da schreibt Lukas in Vers 16: Andere versuchten ihn und verlangten ein Zeichen vom Himmel. Und diese Forderung hat Jesus bisher überhaupt nicht beachtet. Aber jetzt in Vers 29 sagt er: Dies ist ein böses Geschlecht, es fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Propheten Jona. Die Leute dort bitten um ein Zeichen von Jesus, aber sie kriegen keins. Wieso nicht? Kurz davor, wenn wir uns an die Predigt vom Gunnar letzte Woche erinnern, da hat Jesus noch gesagt: Bittet, so wird euch gegeben. Jetzt bitten sie um ein Zeichen, aber sie kriegen keins. Wieso? Jesus sagt: Nein, mit diesem Geschlecht stimmt etwas nicht und deswegen bekommt ihr auch kein Zeichen. Es ist ein böses Geschlecht. Wieso denn? Wieso ist das ein böses Geschlecht? Weil die Forderung nach einem zusätzlichen Zeichen böse war, weil ihre Bitte nicht aufrichtig war. Den Beweis, den sie hier vorgeblich wünschten, war kein logischer oder wissenschaftlicher Beweis, der anzeigen sollte, dass die Kraft, mit der Jesus wirkte, einen übernatürlichen Ursprung hatte. Denn dem widersprach überhaupt gar keiner. Die Menschen wollten aber einen Beweis dafür haben, dass Jesus tatsächlich in der Kraft Gottes wirkte, dass die Wunder, die er tat, von Gott kommen und nicht vom Teufel. Der Beweis sollte jetzt ein Zeichen aus dem Himmel sein, wie sie es in Vers 16 forderten. Sie wollten ein mächtiges, übernatürliches Werk am Himmel sehen, vielleicht eine Neukonstellation der Sterne. Irgendetwas Gewaltiges musste passieren. Es müsste größer sein, auf jeden Fall, als die Wunder, die Jesus bisher tat. Und das waren ja schon so einige. Also Jesus hätte jetzt so richtig einen drauflegen sollen. Also gut, Ein Wunder noch, Jesus zieht einen weiteren Haufen Menschen auf seine Seite. Klingt eigentlich nach einer einfachen Sache und einer Massenbekehrung, würde ich sagen. Aber das ist hier nicht der Fall. Denn Jesus kennt die Gedanken und auch die wirkliche Motivation der Menschen. Wenn die Wunder, die Jesus bereits getan hatte, nicht zweifelsfrei bewiesen, dass sie durch Gott gewirkt wurden, welche Art von Wunder würde das dann überhaupt ausrichten? Die Leute, die jetzt ein weiteres Zeichen forderten, hätten sich durch ein weiteres oder beliebig viele solche Zeichen nicht überzeugen lassen. Sie begehrten das Zeichen nicht deshalb, weil sie willens waren, wirklich zu glauben, wenn sie nur eindeutige Beweise hätten. Nein, sie suchten nur eine Ausrede für ihre Unwilligkeit, um die mehr als hinreichenden Beweise zu glauben, die ihnen bereits vorlagen. Aber eigentlich ja noch schlimmer, mit ihrer Forderung versuchten sie Christus. Hätte er ihnen ein weiteres Zeichen gegeben, dann hätte er ja in ihren Augen zugegeben, dass ihre Zweifel bezüglich seiner Vollmacht in den bisherigen Zeichen ja berechtigt waren. Aber Jesus ließ sich nicht täuschen. Er sagt in Vers 29, es wird ihm kein Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona den Niniviten ein Zeichen war, so wird es auch der Sohn des Menschen diesem Geschlecht sein. Jetzt also erstmal die Frage, wie war denn Jona den Niniviten ein Zeichen? Jona war ein von Gott gesandter Prophet, um die Niniviten mit ernsten und eindringlichen Worten zur Buße zu rufen. Und sie taten es. Das Volk aus Ninive tat Buße. Aber kann es das schon gewesen sein? Denn genau das tat Jesus ja bereits. Das bloße Auftreten und Predigen Jesu hatte sie bisher aber noch nicht überzeugt. Nicht einmal die Wunder, die er vollbrachte. Was war also das Zeichen, das ihnen noch gegeben wird? Matthäus schreibt in seiner Erzählung noch einen Vers mit einem wichtigen Hinweis dran. Er schreibt in Kapitel 12, Vers 39 und 40, es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Das heißt also, die Umstände, durch die Jona es überhaupt nach Ninive geschafft hat, die gaben Jonas Verkündigung die Durchschlagskraft, damit die Niniviten seine Botschaft annehmen konnten. Demnach sollte also auch der Tod Jesu, die Grablegung und seine Auferstehung, die noch folgten, die sollten das endgültige und abschließende Zeichen sein, das ihnen noch gegeben wird. Und das sollte das letzte und größte Wunder sein von seinem irdischen Dienst. Die Niniviten haben Jona geglaubt. Sie taten Buße auf seine Verkündigung hin, sagt Jesus in Vers 32. Dann hängt er dran, siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona. Was Jesus versucht, ihnen verständlich zu machen, ist, Jona wurde geglaubt. Dem Sohn Gottes wollt ihr nicht glauben. Was wollt ihr eigentlich noch mehr? Ihr habt schon genug gesehen, ihr habt schon genug gehört. Ihr entscheidet also, glaubt ihr oder glaubt ihr nicht? Aber behaltet im Hinterkopf und denkt dran, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Wer also nicht glaubt, ist gegen mich und auf den wartet das Gericht. Wer aber glaubt, so schreibt es Johannes in Kapitel 3, Vers 15, wer glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Die Frage, die sich jetzt also jeder selber beantworten muss, ist, bist du bereit zu glauben und die Herrschaft deines Lebens an Gott abzugeben und ihn bestimmen zu lassen? Amen.